Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Sonntag, der 27. Oktober 2024. Willkommen zur 306. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben heute zwei Themen wieder. Einmal Vorschläge für den deutschen Kapazitätsmarkt und die wirtschaftliche Lage in Deutschland, die gerade viele umtreibt. Dazu haben wir eine Hörerfrage bekommen und ich habe versucht, das zu beantworten und es ist ausführlicher geworden, als ich dachte. Das werden wir besprechen. Vorab, wie immer, die Hinweise, die allgemeinen. Also das ist ein bisschen ausführlicher geworden bei mir heute mit der wirtschaftlichen Lage in Deutschland, weil wir ein Mikrogespräch mit Tom Krebs aufgenommen haben und dieses Mikrogespräch hatte ich dann so den Eindruck, ist etwas voraussetzungsreich. Das heißt, in der Folge kommt jetzt erst diese Folge hier und dann das Mikrogespräch mit Tom Krebs, sodass ihr da besser folgen könnt. Das ist dann der Punkt, den ich in den heutigen Ausführungen erwähne, aber nicht ausführe, nämlich die Energiekrise. Zwar kurz erklärt, aber er hat da ein Buch geschrieben und das hat quasi als Aufhänger die falschen wirtschaftlichen Prognosen oder die falschen Prognosen der Ökonomen, die dann zu falschem Handeln der Regierung führten. Ansonsten haben wir unsere Newsletter auslandsbericht.de, micronews.de. Bei ersterem, also beim auslandsbericht.de, gärt gerade wieder was in mir. Mal sehen, ob es rauskommt. Das ist ein bisschen so eine Zeitfrage, also bis Ende Oktober, weil wir sind ja schon Ende Oktober, sieht es bei mir nicht so gut aus aufgrund der Aufarbeiten, aber wir kommen ja jetzt so langsam wieder in den gewohnten Rhythmus rein. Deswegen wird die Folge jetzt auch recht schnell veröffentlicht, sodass wir dann da wieder drin sind. Ansonsten habe ich jetzt mit dem Alexander Clarkson noch eine Foreign Times, die demnächst aufgenommen wird, also dann so Anfang November. Und Hanna Notte haben wir Ende Oktober mit Russland im MENA, also Middle East und Nordafrika und was die da so treiben und wie sich die Lage darstellt. Das alles wird möglich durch euch, unsere Premium-Abonnentinnen, unsere Spender, unsere Daueraufträge, die wir reinbekommen. Also dafür vielen lieben Dank. Die Abos sind im Gesamtjahr, glaube ich, etwas rückläufig weiterhin, obwohl wir jetzt 1-2 wieder dazu bekommen haben. Also einmal freut uns natürlich die Stabilität, allerdings bräuchten wir auch Abos. Also in dem Sinne da nochmal der Aufruf und die Bitte um Unterstützung/Hilfe. Unabhängig davon, wenn ihr ein paar Gedanken zur Sendung habt, mh@mikroökonomen.de ist die E-Mail-Adresse, der könnt ihr uns direkt erreichen. Ich verteile das dann gegebenenfalls um, wenn nötig, oder beantworte direkt. Das kann immer ein bisschen dauern, aber es wird im Grunde alles beantwortet. Ihr könnt natürlich auch versuchen, mal völligen Unfug zu schreiben und zu gucken, ob ich dann immer noch antworte. Das hat bisher noch keiner geschafft. Twitter, Mastodon, Reddit, jeweils als Mikroökonomen. Ich finde es ganz gut, dass im Reddit so ein bisschen mehr Bewegung drin ist. Ich finde das ja so als Kommunikationsplattform für den Podcast irgendwie am pragmatischsten. Also so Kommentare sind immer so, da hast du dann die ganzen Spams, da musst du erstmal die Spams irgendwie als nicht freigeben und Spam markieren, hilft aber irgendwie auch nichts. Trotz Filter, bla bla. Ja, und Reddit, da kann man dann immer mal wieder reingucken und beantworten. Also mein Favorite, weil Mastodon und Twitter, das liegt da ja dann auch immer so ein bisschen. Ja, jedenfalls unabhängig davon, kommen wir mal zu unserer ersten Rubrik. Wir sprechen nicht über und ich glaube, das ist ein Thema, das vielen auf der Seele brennt und sich einige auch freuen, dass wir nicht darüber sprechen. Johannes.
Wir sprechen nicht über die US-Präsidentschaftswahl.
Und wir verquatschen uns auch nicht.
Nee, nicht so wie letztes Mal. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nochmal was zu diesen Wahlwetten machen will, aber hab's dann gelassen, nachdem da Marco auch dann letzte Woche tatsächlich doch drüber gesprochen hat. In einer Woche ist es auch soweit. Die Lage wird wahrscheinlich dann eher schwieriger als einfacher. Aber ja, im Moment gibt's da für uns gerade nichts zu sagen, aber das Thema USA wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen.
Je nachdem, wer gewinnt, werden wir eh noch ausreichend darüber sprechen. Ich habe nur noch eine Ergänzung zu den Wetten, weil es gab noch einen Artikel von Bloomberg, der dann noch so nachgezeichnet hat, dass 1% derjenigen, die da handeln, quasi den Trump nach oben getrieben haben. Also wo man auch einfach sieht, wenige Leute mit viel Geld spiegeln dann die Weisheit des Marktes wieder. Und ich glaube, da darf sich auch mal jeder einen Gedanken drüber machen. So, Johannes, du hast einen Vorschlag für den deutschen Kapazitätsmarkt, aber ich vermute mal, es ist nicht dein eigener, oder?
Nein, der kommt aus dem BMWK und ich werde ihn nach langem vor mich herschieben endlich mal aufbereiten.
Gut, dann erklär uns doch nochmal ganz gut, was der deutsche Kapazitätsmarkt ist.
Genau, also erstmal geht es darum, dass in einem Stromsystem, das zu 100% aus erneuerbaren Energien besteht, es ja die berühmte, die gefürchtete Dunkelflaute gibt. Also das sind die Zeiten, in denen weder die Sonne scheint, noch der Wind weht. Das sind, wenn man das an Tagen im Jahr zählt, sind es sehr wenige Tage, wo wirklich diese komplett Null-Einspeisung gibt. Das sind unter 10 oder sowas. Aber das Problem ist, dass man ja selbst dann an diesen wenigen Tagen die gesamte Energielast in Deutschland aus konventionellen oder Speichern bedienen muss. Das heißt, man muss Kraftwerke mit der Leistung für Gesamtdeutschland, das sind ungefähr 70 Gigawatt Leistung oder so ungefähr 70 große Kohlekraftwerke, muss man dafür haben. Aber auf der anderen Seite verkaufen die dann ja, weil es nur so wenige Tage sind und der Rest vom Jahr die Erneuerbaren produzieren, sehr wenig Strom. Das heißt, die können sich über den Stromverkauf alleine nicht finanzieren und dann wird da niemand investieren. Und genau dafür gibt es dann sogenannte Kapazitätsmärkte, also Märkte, in denen nicht nur der Verkauf von Energie bezahlt wird, sondern in denen auch die Bereitstellung von Kapazitäten, also von Leistung, bezahlt wird. Solche Kapazitätsmärkte, das ist nichts Neues, das gibt es in anderen Ländern auf der Welt schon länger. In den Dokumenten, die hier gerade rumgereicht werden, liest man als Referenzen, bezieht man sich da dann vor allem auf den in UK, weil er relativ groß ist, und auch in Belgien, Frankreich und an der US-Ostküste gibt es solche Kapazitätsmärkte. Also das ist schon mal ganz gut, weil da kann man sich bei den Nachbarn angucken, was da so läuft und wie man das in Deutschland umsetzen will. Und genau das wird auch gemacht. Es gibt jetzt zwei Arten, wie man so einen Kapazitätsmechanismus grob bauen kann. Das hängt sich wie meistens in der Wirtschaft immer an der Frage auf, wie viel soll staatlich organisiert werden und wie viel soll durch marktliche Organisation bereitgestellt werden. Und die genannten Kapazitätsmärkte in unseren Nachbarländern, da gibt es eben zum Teil sogenannte Zentrale, also das sind Kapazitätsmärkte, in denen hauptsächlich der Staat die Kapazität bereitstellt. Das ist zum Beispiel in Belgien und im UK so. Und es gibt dezentrale Kapazitätsmärkte, wo die ganze Bereitstellung über Marktmechanismen funktioniert. Da ist das große Beispiel dann Frankreich, die sowas haben. Und jetzt möchte ich erstmal erklären, was so der Unterschied zwischen diesem dezentralen und dem zentralen Kapazitätsmarkt ist, und dann auf den Vorschlag aus dem BMWK eingehen, die nämlich einen sogenannten kombinierten Kapazitätsmechanismus einführen wollen, also eine Kombination aus zentralen und dezentralen Elementen. Im zentralen Kapazitätsmarkt ist, wie gesagt, der Staat der hauptsächliche Akteur, der bestimmt nämlich die notwendige Menge, die aus seiner Sicht an Kapazität bereitgestellt werden muss. Der schreibt Förderungen aus und die Anlagen verkaufen ihre Energie dann, die sie produzieren, in den Stunden, wo sie abgerufen werden, verkaufen die dann normal am Markt. Allerdings gibt es hier aus EU-Recht eine Verpflichtung zur Abschöpfung, nämlich dass diese Anbieter in den Stunden, wo sie, oder in den Tagen, wo sie Strom verkaufen, das sind dann ja hauptsächlich Knappheitssituationen. Das heißt, das werden dann immer auch Tage sein, wo der Strompreis sehr hoch ist. Und hier schreibt das EU-Recht jetzt vor, dass dort der Strompreis für diese Kapazitätsbereitsteller, für die Kraftwerke gedeckelt werden muss. Der Vorschlag, der hier jetzt im Raum steht, sind ungefähr so 300 Euro pro Megawattstunde. Zum Vergleich, aktuell der Strompreis liegt gerade so bei 80, 90 Euro die Megawattstunde. Wobei es eben in solchen Knappheitstagen durchaus immer wieder auch zu Preisen für einzelne Stunden, die dann in die mehrere Tausende Euro pro Megawattstunde gehen. Also das ist etwas völlig Normales, das ist nichts Außergewöhnliches. Wichtig ist eben, dass diese 300 Euro, dieser Spitzenpreis, dass der über dem Grenzpreis für die Kraftwerke, die sich hauptsächlich aus fossilen Energien bespeisen, liegt, damit sich das auch lohnt, für die dann da tatsächlich einzuspeisen. Der Vorteil von so einem zentralen Kapazitätsmarkt ist, dass er langfristige Förderungen ermöglicht und dass eben die Investitionssicherheit gibt, die Investoren brauchen, um Kraftwerke zu bauen. Denn das Problem ist, dass die Elektrizitätsmärkte, mit denen solche Kraftwerke dann auch langfristig ihren Stromverkauf planen können und ihren Umsatz planen können, nur für die nächsten 3 bis 4 Jahre liquide sind und wir hier dann eher von Horizonten von 10 bis 20 Jahren sprechen. Das große Problem, wie in allen solchen Fällen, wo der Staat planen muss, ist, dass die Schätzung für den Bedarf an Kapazität falsch liegen kann. Es kann entweder eine Übererfüllung geben, dann wird es sehr teuer und wir haben viel zu viele Kraftwerke, oder es gibt eben eine Bedarfslücke. Und ein weiterer Nachteil daran ist, dass es komplett aus Staatshaushaltsmitteln, damit letzten Endes Umlagen und Steuern finanziert wird, dadurch auch keine Anreizmechanismen in Richtung der Verbraucher gehen, an diesen Knappheitstagen, wenn die Dunkelflaute herrscht, entsprechend ihren Verbrauch zu reduzieren. Und auf der anderen Seite haben wir den dezentralen Kapazitätsmarkt. Dort sind die Lieferanten vom Strom, also das sind vor allem die Energieversorger und Stadtwerke, die also zwischen Stromproduzenten und den Konsumenten sind. Diese sind verpflichtet, die Versorgungssicherheit für ihre Kunden nachzuweisen. Dafür kaufen sie dann sogenannte Kapazitätszertifikate. Die werden ausgestellt vom Staat und können von den Anlagenbetreibern, die solche Kapazitäten bereitstellen, verkauft werden. Damit finanzieren diese sich ihre Anlagen und die Stromlieferanten, ich sage jetzt einfach mal die Stadtwerke, sind das vor allem, kaufen diese dann und weisen damit nach, dass sie eben über Kapazitäten verfügen, die sie abrufen können und so es zu keinen Stromausfällen kommt. Der Vorteil eines solchen Mechanismus ist, dass die gebauten Anlagen genau dem Bedarf entsprechen und es keine Planungsunsicherheiten gibt, die in die eine oder andere Richtung gehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Mechanismus dann, also die Zertifikate, die die Lieferanten kaufen müssen, die ja auch wieder finanzieren und das wird dann weitergegeben an die Kunden. Das heißt, das Ganze wird über einen Strompreis finanziert und das führt dann auch zu Verhaltensanpassungen der Konsumenten. Das Problem an diesem dezentralen Kapazitätsmarkt ist, dass diese Märkte für diese Zertifikate, gleich wie die Strommärkte, meist nur relativ kurze Perioden in die Zukunft handelbar sind. Also in Frankreich haben wir so einen dezentralen Kapazitätsmarkt und auch da ist es so wie mit dem Strommarkt, dass eigentlich nur die nächsten 3 bis 4 Jahre handelbar sind und dadurch entsteht eben auch keine Investitionssicherheit für die Investoren. Und jetzt hat man sich lange überlegt, wie man das gestalten könnte. Es gibt sehr viele Studien von verschiedenen Stellen dazu, aber die Zentrale, weil aus dem BMWK kommend und damit dann auch die letzten Endes das Ganze entscheiden, sagt, dass man das Ganze jetzt kombinieren möchte, um so die Vorteile aus beiden Mechanismen zu vereinen. Und zwar würde das dann wie folgt funktionieren, dass es auf der einen Seite eine zentrale Ausschreibung für Förderungen für Investitionen gibt, entweder in neue Kraftwerke oder in große Renovierungen und Erweiterungen von bestehenden Kraftwerken. Diese Förderungen würden, wie wir es auch schon aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz kennen, versteigert werden und die mit den wenigsten Förderungen auskommen und Kapazitäten bieten können, die kriegen dann den Zuschlag für diese Förderung. Die Periode für diese Förderung sind dann eben genau die geforderten 15 Jahre. Ist jetzt noch nicht fix, aber auf sowas wird es hinauslaufen, weil das eben ein Zeithorizont ist, mit dem ein Kraftwerksbetreiber planen kann. In dieser Zeit werden dann einfach allein für die Bereitstellung von dieser Kapazitätszahlung vom Staat an die Kapazitätsbereitsteller fließen. Teilnehmen können dabei in erster Linie vor allem Kraftwerke. Also das wären dann hauptsächlich sind es Gaskraftwerke, da wir in Deutschland ja aus Kohle aussteigen. Ich denke sicher auch für Biogasanlagen wird das auch ein interessanter Markt werden. Da es innerhalb von Deutschland, das ist eine interessante Frage, ist, wird alles bis jetzt immer auf Deutschland bezogen, aber es müsste eigentlich ja EU-rechtlich auch für ausländische Kraftwerke offen sein. Also das hieße dann zum Beispiel, dass auch die Schweizer Pumpspeicherkraftwerke oder so an diesem Kapazitätsmarkt teilnehmen können, wobei die wahrscheinlich dann keine Förderung erhalten werden, sondern dann eher im dezentralen Teil teilnehmen, der dann dem nachgelagert ist. Das heißt also, hier können vor allem teilnehmen Kraftwerke, Speicher in Deutschland und Lastflexibilitäten. Also auch die andere Richtung, nicht nur ich kann Strom beliebig zu Zeitpunkten produzieren und stelle diese Kapazität bereit, sondern ich stelle auch die Kapazität bereit, gegebenenfalls im Bedarf meine Last zu reduzieren. Und wie viel davon jetzt ausgeschrieben wird, das wird staatlich festgelegt. Da gibt es dann so Simulationen des Stromsystems. Das Ganze soll auch 2029 eingeführt werden, wobei das auch ein relativ langfristiger Prozess ist mit mehreren Stufen, weil ja erstmal festgelegt werden muss, wie viel wird ausgeschrieben, dann werden die Förderungen ausgezahlt und die Nachfrage nach den Kapazitäten kann ja nicht in dem Moment starten, wo die Förderung startet, weil mit der Förderung sollen ja erstmal neue Kraftwerke gebaut werden. Das heißt, das Ganze wird dann bis in die 30er Jahre gehen, bis dieser Kapazitätsmarkt dann vollumfänglich läuft. Neben diesen Förderungen erhalten die Bereitsteller von Kapazitäten dann eben auch solche Kapazitätszertifikate. In der Regel haben diese eine Laufzeit von einem Jahr. Und wer jetzt aber Kapazitätszahlungen, also aus diesem Fördertopf erhält, der muss die Zertifikate wieder an den Staat abtreten und dieser verauktioniert diese dann. Aus den Auktionserlösen soll dann ein Teil dieses zentralen Elements refinanziert werden und es soll dann auch ein kontinuierlicher Markt für diese Zertifikate entstehen, auf dem die dann gehandelt werden, also dann wie an der Strombörse. Die Zertifizierung wird jedes Jahr neu stattfinden, also da wird es dann einen technischen Prozess geben, wo nachgewiesen wird, dass solche Anlagen den Erfordernissen entsprechen und auch welcher Leistung die gewertet werden. Also da kann es dann auch sein, dass eine Gasturbine mit 10 Megawatt installierter Leistung dann vielleicht nur mit 8 Megawatt angerechnet wird oder sowas. Und diese Zertifizierung, die kann grundsätzlich für alle Anlagen stattfinden. Also nicht nur für Anlagen, die aus diesem Fördertopf, aus dem zentralen Element die Förderung erhalten, sondern ich kann auch, wenn ich beispielsweise einen Batteriespeicher habe, mich zertifizieren lassen für den Kapazitätsmarkt, dann erhalte ich die Zertifikate und muss diese dann aber nicht an den Staat abtreten, weil ich auch keine Förderungen erhalte, sondern ich kann die dann direkt an dem kontinuierlichen Markt handeln und verkaufen und erziele dadurch eben Erlöse. Also man hat schon auch dann so einen Refinanzierungs- und Investitionsanreiz über den dezentralen Teil, aber weil man eben davon ausgeht, dass er nicht reicht, braucht man zusätzlich diesen zentralen Teil. Die Lieferanten müssen sich dann, wie gesagt, mit Zertifikaten eindecken, um die Versorgungssicherheit nachzuweisen. Die relevante Größe dafür ist der sogenannte Spitzenlastbeitrag. Also wenn wir uns in ganz Deutschland angucken, über ein Jahr, zu welchem Zeitpunkt war die Last am allergrößten im ganzen deutschen Stromsystem, dann guckt man sich an, zu diesem Zeitpunkt, wie groß war die Last der Verbraucher von dem einzelnen Lieferant, also von einem Stadtwerk. Und das ist dann die Größe, nachdem man bestimmt, wie viele Zertifikate so ein Stadtwerk bereithalten muss. Auf der anderen Seite können die Stadtwerke ihren Flexibilitätsbedarf, den sie nachweisen müssen, auch durch Flexibilität auf ihrer Kundenseite senken. Also ich habe, wenn ich ein Flexibilitätsanbieter bin, also hauptsächlich ein Speicher oder ein Gewerbebetrieb, der seine Last auf Abruf reduzieren kann, dann kann ich mir entweder aussuchen, ob ich mich zertifizieren lasse, was ein eher aufwendiger Prozess ist und sich nur für große Anlagen lohnen wird, oder ich mache das Ganze über mein Stadtwerk oder meinen Stromlieferant. Das heißt, ich mache mit ihm quasi einen Deal, dass ich sage, okay, du kannst meine Last oder meine Flexibilität reduzieren beziehungsweise meine Flexibilität nutzen, um deinen Spitzenlastbeitrag zu senken. Dafür kriege ich dann von dir vielleicht einen geringeren Strompreis und kann so meine Flexibilität zum einen einbringen, dafür mich auch vergüten lassen, indem ich dem Stadtwerk dann einen geringeren Strompreis ausmache, aber ich spare mir eben diese Zertifizierung. Also das ist was dann vor allem für kleine Gewerbekunden und für Haushalte, die dann auch immer mehr jetzt Batteriespeicher im Keller stehen haben, was sein wird, was hier interessant wird, weil die sind viel zu klein, um sich da zertifizieren zu lassen. Dann wird es noch so sein, dass Anlagen, welche bis jetzt schon Förderungen kriegen, keine Förderung aus dem Kapazitätsmarkt erhalten. Also das sind im Wesentlichen das EEG, das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und die Kraftwerkstrategie. Also beim EEG macht es eh wenig Sinn, weil das sind halt Solaranlagen und Windanlagen hauptsächlich. Gut, die Biogasanlagen, die würden das dann auch nicht kriegen. Es gibt aus EU-Beihilferecht die Bedingung, dass solche Förderungen nicht an Anlagen gezahlt werden, die bis jetzt schon gefördert werden, also über das EEG, das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder die Kraftwerkstrategie, wobei das im Falle des EEGs eh wenig Sinn machen würde, weil dort ja die meisten Anlagen Solar- und Windanlagen sind. Es soll ja dazu dienen, dass neue Anlagen gebaut werden, die Kapazitäten bieten. Das wird jetzt zum einen über die Kraftwerkstrategie gemacht, die auch ein Stück weit den Kohleausstieg absichern soll, und auf der anderen Seite eben über den Kapazitätsmechanismus. Und wenn jetzt so eine Anlage aus der Kraftwerkstrategie eine Förderung erhalten wird und gebaut wird, dann steht die ja schon da. Das heißt, es wäre sinnlos, die nochmal zu fördern, die Investition aus dem Kapazitätsmarkt. Aber diese Anlagen, die jetzt aus der Kraftwerkstrategie eine Förderung erhalten, können dann trotzdem am Kapazitätsmarkt, an dem dezentralen, teilnehmen, indem sie eben sich zertifizieren lassen, und das werden die sicher machen, und dann diese Zertifikate bekommen, die sie dann verkaufen können. Das heißt, insofern kriegen sie da dann auch nochmal ein Plus. Letzten Endes die Frage immer, wer zahlt sowas dann? Das werden im Wesentlichen wieder die Stromkunden sein. Den dezentralen Teil, also die Kosten für den Kauf von den Zertifikaten, das wird über den Strompreis laufen, der dann von den Stadtwerken ein wenig erhöht wird. Und das zentrale Element, also die Kosten, die der Staat für diese Förderung aufwenden muss, das wird wahrscheinlich über eine Umlage, die dann nochmal auf den Strompreis kommt, finanziert. Wie genau das gestaltet wird, ist noch unsicher, ob das einfach eine fixe Umlage von X Cent wird, oder es gibt jetzt auch Gedanken, dass man eine Umlage macht, die man irgendwie dann auch so ein bisschen an die Zeiten der Spitzenlast hängt. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wie das gehen soll. Das ist aber auch gerade noch so ein bisschen in der Überlegung. Also die Überlegung ist eben, ob man auch so eine Umlage so gestalten kann, dass sie gewisse Signale für Knappheitssituationen liefert, damit dort dann der Strom eben teurer wird, zur Reduzierung es einen Anreiz gibt. Insgesamt scheint das eine aus meiner Sicht sinnvolle Idee, diese Kombination. Das Ganze ist im Moment gerade noch in der Entwurfphase. Ich glaube, es wird jetzt die Tage, dann geht es ins Kabinett. Dann wird man sehen, was am Ende auch dabei rauskommt. Das Gute ist, dass wir hier wirklich einige Referenzen aus Ländern haben, die eine ähnliche wirtschaftliche Struktur haben wie wir, und wir dort auch einfach von denen lernen können. Insofern bin ich da zuversichtlich, dass dieser Markt ganz gut gestaltet werden wird. Man muss dann aufpassen, an welchen Stellen man wie Nachweise und die Zertifizierung, wie das gestaltet wird, weil das unter Umständen erheblich nochmal Aufwand und Bürokratie für die Anbieter bedeutet, aber das Ganze ist, wie gesagt, auch sehr langfristig angelegt und wird dann bis in die 30er Jahre passieren.
Die große Kritik daran war ja immer, dass die Stromwirtschaft sagt, ja, wir wollen diesen zentralen Ansatz haben, ne? Weil der ist simpel und der ist super. Und dann war dann immer das Gegenargument, naja, kann man machen. Dann haben wir nur das Problem, dass potenziell eher Gaskraftwerke gefördert werden, statt irgendwelche Akkus. Und das will man ja dann vielleicht auch nicht. Wenn man dann wiederum gesagt hat, beim hybriden Ansatz gibt es jetzt nicht so viele Vergleichsmärkte, wo man sagen kann, da wissen wir genau, wie das läuft, sondern da müssen wir uns mehr vorantasten. Also da weiß man jetzt am Ende auch nicht, wo genau das landet.
Genau, so ein kombinierten Markt, den gibt es noch nirgends. Es gibt entweder zentrale oder dezentrale Märkte bis jetzt. Aus Sicht der Stromwirtschaft, klar, wird der zentrale Ansatz bevorzugt, weil hier dieser Nachweis der Versorgungssicherheit auf Ebene der Stromlieferanten, die dann diese Nachweise führen müssen und die dann ja einen kompletten Zertifikatehandel aufbauen müssen. Das bedeutet für die natürlich erheblichen Aufwand. Auf der anderen Seite hört man aber auch, dass die diesen dezentralen Anteil durchaus befürworten, weil sie dort eben über diese Selbsterfüllung relativ viel sich sparen können und eben sagen, wir wissen viel besser wie unsere Kunden, wo da Flexibilitäten sind, und wir können das so gut managen, dass wir dann am Ende gar nicht mehr so viel an Zertifikaten investieren müssen. Das heißt, dort sieht man auch durchaus Potenzial für gutes Geschäft.
Dann bleiben wir in Deutschland und widmen uns der Frage, wie die deutsche Wirtschaft die Dunkelflaute beenden kann. Hoho.
Die geht da ein bisschen lange.
Ja, die geht tatsächlich ein bisschen lange. Uns hat ein Hörerwunsch erreicht über Mastodon zuletzt, und Schild mit SH, nicht mit SCH, hat gefragt, wollt ihr nicht mal eine Folge zu den aktuellen Senkungen des Leitzinses und Entwicklung der Konjunkturinflation machen? Und ich war ja eigentlich der Meinung, das ist so ein Thema, was wir immer mal wieder hatten, aber wir haben es tatsächlich noch nie so, zumindest aktuell, in aller Gänze ausgerollt, sodass man mal einen grundsätzlichen Überblick hat. Also im Grunde lautet die Antwort nein, aber wir sollten das mal tun, habe ich mir gedacht. Und ich beschäftige mich ja auch deswegen so ungern mit Deutschland und Europa, weil in den Medien das so exzessiv verhandelt wird, dass man ja eigentlich nie das Gefühl hat, dass man da jetzt noch irgendwas beitragen muss, sondern weil das ja eh immer alles im Gespräch ist. So unabhängig davon können wir mal versuchen, so ein paar Grundpfeiler festzusuchen, damit man dann überhaupt diese Mediendebatten nachvollziehen kann oder sie auch besser verstehen kann. Und vielleicht vorab der Hinweis, ich habe auch, das habe ich ja eingangs schon mal gesagt, also ich habe ein Mikrogespräch mit Tom Krebs, das ich jetzt demnächst schneiden werde, das kommt dann nächste Woche. Und dass man, glaube ich, dann auch besser einschätzen kann, vor allen Dingen im Sinne der Energiekrise, in der wir uns befinden. So, aber vielleicht mal vorab so ein paar Zahlen, und mit Zahlen ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Podcast und Zahlen, ich sag euch das, ihr vergesst es wieder, also vielleicht nehmt ihr jetzt einen Stift und schreibt mit. Oder auch nicht. Also BIP-Wachstum. 2020 war das minus 4,1%, 2021 war es plus 3,7%, 2022 plus 1,4%, 2023 minus 0,3% und 2024 minus 0,2%. Zumindest ist das die Prognose der Bundesregierung. Da kann man also im Fazit sagen, seit 2020 gibt es insgesamt nicht wirklich ein Wachstum. Da läuft nichts. So, begleitet wurde das Ganze durch eine eher unerfreuliche Inflationsentwicklung. 2020 plus 0,5%, 2021 plus 3,1%, 2022 plus 6,9%, 2023 plus 5,9% und 2024 soll es dann plus 2,2% immer noch sein. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir ein fehlendes Wachstum haben, aber steigende Preise. Und das macht sich dann auch bemerkbar in einer nicht ganz unwichtigen Kennzahl, den Reallöhnen. Also 2020 sind das minus 1,2%, 2021 ausgeglichen, 2022 minus 4,0%, 2023 plus 0,1%. Und 2024, ja, man weiß es nicht genau, in Q1 waren es plus 3,8% und in Q2 plus 3,1%. Also dieses Jahr könnte es dann ein merkliches Wachstum wieder gegeben haben bei den Reallöhnen, wäre das im Bereich von 4%, würde man aber immer noch nicht sagen, dass die Reallohnverluste seit 2020 ausgeglichen sind. Ja, also dann wären die immer noch rückläufig. Als grobe Regel kann man sagen, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst oder sogar vielleicht rückläufig ist, während zugleich die Preise steigen, dann verunsichert das die Menschen und sie beginnen sparsamer zu werden. Und wenn zugleich die Reallöhne sinken, die Menschen also immer weniger verdienen, dann wird aus der Verunsicherung die Annahme, mir wird es in der Zukunft schlechter gehen, also verzichte ich auf größere Anschaffungen und gegebenenfalls Kredite, mit denen ich mir irgendwas anschaffe. Also ich halte mich zurück und rüste mich für die darbende Zukunft. Im Grunde ist es auch logisch, ne? Weil sinkende Reallöhne zu effektiv weniger Geld in der Tasche führen. Wenn man glaubt, das geht auch im nächsten Jahr oder noch darüber hinaus so weiter, dann spart man halt jetzt schon für die Härte. Auf alle Fälle schmälert es die Nachfrage und belastet damit die Wirtschaft. So, und bei hoher Inflation sehen sich dann die Notenbanken genötigt, die Zinsen zu erhöhen. Und auch das belastet natürlich die Nachfrage. Das ist ein gewünschter Effekt. Weniger Nachfrage führt wieder zu, grob gesagt, niedrigeren Preisen beim Angebot. Und zwangsweise wird die Wirtschaftsaktivität geschmälert dadurch. So, mit den Zinsen beginnen aber schon in der schnöden Theorie die Probleme. Also denn während die Zinsen an den Aktienmärkten sofort antizipiert werden oder sogar schon versucht wird, Zinssenkungen frühzeitig zu antizipieren, dauert es dann so bei den Geldmarktfonds auch schon mal 9 Monate, bevor die Einlagen wieder rückläufig werden, weil die Zinsen ja sinken. Also 9 Monate, nachdem ein Zinssenkungszyklus begonnen hat, fallen diese Einlagen. Und ehe sich dann die Zinsen auch in der Realwirtschaft niederschlagen, dauert es halt immer diese grob genannten 6 bis 12 Monate. Also da haben wir einen recht langen Zeitraum, wo man es dann am Ende spürt. Ihr könnt es alles so ein bisschen nachvollziehen, wenn ihr mal so auf die Zinsen oder die Zinsentwicklung auf euren Konten schaut. Als die EZB die Zinsen hochgenommen hat, haben sich die Banken sehr schwer getan, waren sehr zurückhaltend, eure Zinsen ebenfalls nach oben zu setzen. Ne? Und da sieht man so ein bisschen, wie lange da diese Durchsetzung wirkt. Selbst dann, wenn alle schon antizipieren, dass dann die Zinsen auch in der Realwirtschaft demnächst steigen, bis man es dann halt wirklich sieht, dauert es einfach. Und umgekehrt natürlich genauso. Wenn eine Notenbank quasi sinnvoll agieren wollen würde, müsste sie Zinsveränderungen so gestalten in beide Richtungen, dass sie proaktiv erfolgen. Aber in der Realität ist es einfach so, dass Notenbanken sich die Datenlage angucken und sagen, ja, so sieht's aus und darauf reagieren wir jetzt. Und das ist ein nachgelagertes Verhalten, was dazu führt, dass die Notenbanken im Grunde immer zu spät dran sind mit dem, was sie da tun und versuchen es dann wiederum durch Häufigkeit zu kompensieren. Also du hast dann immer steilere Zyklen. Es wird immer schneller gesenkt oder immer schneller nach oben gesetzt. Nicht permanent über einen längeren Zeitraum. Und weil das alles noch nicht kompliziert genug ist, müssen Notenbanken im gewissen Sinne auch die Währungsstabilität im Auge behalten. Und damit nicht über diese Schiene dann die Inflation hineinkommt oder herausgeht. Wir hatten es mal gesondert erläutert, aber in aller Kürze, wenn die Europäische Zentralbank, also die EZB, die Zinsen wesentlich schneller als die US-Notenbank Fed senkt, dann vergrößert sich der Zinsabstand zwischen Europa und den USA. Und also in Europa bekommst du einfach weniger Zinsen als in den USA. Das Geld würde also dazu tendieren, das Kapital von Euro in den Dollar zu wechseln, weil es im Dollar mehr Zinsen bekommt. Dadurch wiederum würde der Euro weniger wert werden. Also man bräuchte mehr Euro, um die gleiche Menge an, ja, beispielsweise Öl oder Stahl oder was auch immer zu kaufen. Zumindest dann, wenn die Preise jeweils in Dollar abgerechnet werden, was ja beim Öl der Fall ist. Und das erzeugt dann wiederum Inflation. Offiziell ist man da sehr zurückhaltend, sich dazu zu äußern, ob man diesen Blick hat. Aber man sieht am Handeln der EZB sehr klar, dass sie da einen Blick drauf haben. Also die sind der US-Notenbank Fed so dermaßen hinterhergeschossen, als die dann plötzlich die Zinsen ganz steil hochgesetzt hat, dass diese Abhängigkeit sehr eindeutig ist. Zurück zu unseren obigen Zahlen. Also für sich betrachtet ist das alles natürlich erstmal rund. Ne? Da gab es eine Wirtschaftskrise, das war hart, aber die Reallöhne steigen ja nun wieder in diesem Jahr. Man kann also davon ausgehen, das gleicht sich dann demnächst aus, ist ja alles super duper, dann sind wir durch die Krise durch. Denn der private Konsum wird mit den Reallöhnen steigen und dann gibt es Wachstum. So, und das Ausland wird demnächst sicherlich auch wieder brummen. Also ab geht's. Und da kommt so eher meine erste Fragezeichen. Denn im Grunde ist ja jede Krise auf ihre eigene Art und Weise speziell und erfordert dann auch ein jeweils anderes Handeln, aber eben ein Handeln. Und in unserem Fall hier, deswegen habe ich auch 2020 genommen als Ausgangspunkt, geht es um zwei Krisen. Einmal die Corona-Krise, können wir grob sagen, 2020 bis Ende 2021 und ab Februar 2022 hatten wir dann die Energiekrise, die bis heute nachwirkt. Und ich will gleich dazu sagen, beide Krisen sind im Grunde eingerahmt von einer ohnehin ungünstigen Situation für uns. Wir befinden uns nebenbei nämlich noch in so einer Art Transformationsphase. Ne? Wir müssen unsere Infrastruktur erneuern. Wir müssen viele Dinge digitalisieren und effizienter werden. Wir sind nebst der Energiekrise dummerweise auch noch in einer Energiewende hin zum grünen Strom, soweit das halt eben machbar ist. Das heißt, es wäre ohnehin eine Phase, in der man in Deutschland gerade Geld ausgeben müsste, um das alles zu bewältigen. Und ich glaube, wir wissen alle, wie marode die deutsche Infrastruktur ist. Ne? Transformation meint dann natürlich auch zum Beispiel die Automobilindustrie, das ist eine deutsche Kernindustrie, auf die können wir im Grunde gar nicht verzichten, aber die steht jetzt natürlich auch vor einer quasi zwangsweisen Änderung. Fangen wir mal bei Corona an. Ihr erinnert euch vielleicht, das war so eine Art wirtschaftlicher Stillstand, gerade am Anfang, der sich nur langsam wieder in Bewegung setzte und bis Ende 2021 dann tatsächlich brauchte, ehe dann so auch die letzten Maßnahmen aufgehoben wurden. Manche sagen zwei verlorene Jahre. Wirtschaftlich betrachtet war das aber recht interessant, finde ich, weil die Regierung massive Maßnahmen ergriffen hat, um die Wirtschaft zu stützen. Also bei aller Kritik an den einzelnen Maßnahmen, die gewisse Ungerechtigkeiten erzeugt haben zwischen den Gruppen, also in der Verteilung, aber in der Gesamtwirtschaft wurden Jobs erhalten, über Kurzarbeit zum Beispiel. Es wurden Fördermaßnahmen aufgelegt. Also es gab sehr viel Geld, was da so rumfloss, und es führte dann auch dazu, dass nebst diesem ganzen Maßnahmen und dem Erhalt von wirtschaftlicher Aktivität Menschen tatsächlich auch noch ein Vermögen aufbauen konnten, weil sie an anderer Stelle in der Zeit ja weniger Geld ausgegeben haben. Und mit diesen Ersparnissen, nennen wir sie mal so, wurde dann teilweise noch an den Kapitalmärkten spekuliert und auch dort weiteres Vermögen erwirtschaftet, weswegen es einigen Gruppen extrem gut ging, anderen dann eben nicht. Das meine ich auch mit diesen Verteilungsproblemen. Aber grundsätzlich waren die Maßnahmen, und was der Staat da gemacht hat, erstmal positiv zu sehen. So, die Menschen hatten also in ihrer Gesamtheit monetär auch einen positiven Ausblick. Das ist die wichtigste Geschichte daran. Und wir sahen ja dann, die Wirtschaft regeneriert sich, ne? Also in 2021 hat man das schon klar gesehen. Anfang 2022 war man noch hoffnungsfroh. Den Einbruch 2020, und darum ging es ja im Grunde, den wieder auszugleichen und von dort aus dann Wachstum zu erzeugen. Also man wähnte sich im Grunde auf dem aufsteigenden Ast. Und wie gesagt, ich glaube, das sind auch die stabilisierenden Maßnahmen der Bundesregierung, die da sehr stark gewirkt haben. Und vielleicht für uns auch nicht ganz unwichtig zu wissen, das war durch alle Ökonomenlager hinweg im Grunde für okay befunden. Also man stritt sich da eher um Gewichtungen der Maßnahmen und wohin und so weiter. Aber es gab wenig Dissens darüber, dass es grundsätzlich okay war, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ende 2021 wurde dann aber auch klar, dass sich ein weiteres Problem entwickelt, nämlich Inflation. Ja, also die Gaspreise sind da schon angestiegen. Die Arbeitnehmerinnen hatten sich bei den Löhnen zurückgehalten, damit keine Zweitrundeneffekte bei der Inflation entstehen. Deswegen sind ja dann auch die Reallöhne nach unten gegangen. Und man wollte verhindern, und das ist erstmal grundsätzlich ein nicht ganz falscher Gedanke, dass die Inflation sich verselbstständigt. Das gelang dann im Grunde mit diesen 0,0% Steigerung, also der nicht vorhandenen Steigerung, auch perfekt im Jahr 2021. Aber, wie erinnert euch, Pustekuchen, im Februar 2022 startete Russland seine Invasion in die Ukraine und baute seinen seit 2014 geführten Krieg in der Ostukraine zum Krieg ums ganze Land aus, also um die gesamte Ukraine. Und die Energiepreise stiegen in wahnsinnige Höhen zeitweise. Und auch wieder hier ist die Regierung eingeschritten. Dieses Mal aber kompensierte sie weitgehend nur einen Teil der Mehrausgaben für die Bürgerinnen und Bürger. Bei der Industrie war sie da schon etwas zurückhaltender. Und schon in 2022, also Ende 2022, war es dann schwer, politisch noch irgendwas durchzubringen. Das weitete sich dann aus bis 2023. Also weder die Diskussion wurde besser, und Ende 2023, ihr erinnert euch, Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse. Seitdem ist quasi Haushaltsstreit angesagt. Es geht nur noch um Sparen und wie man möglichst kein Geld ausgibt. Von sinnvollen Maßnahmen zur Wirtschaftsunterstützung gar nicht mehr zu reden. Man kann das alles im Grunde auf fehlenden politischen Willen zu mehr Schulden runterbrechen. Tom Krebs würde sagen, auf die falschen Modelle und die falschen ökonomischen Thesen. Das erklärt er dann auch im Mikro-Gespräch, das wir dann demnächst veröffentlichen werden, und wurde jetzt indirekt sekundiert von Joachim Nagel, dem Chef der Bundesbank, der dazu recht klar gesagt hat, dass es da durch Russlands Krieg eine Hemmung der deutschen Wirtschaft gab. Das fand in einem anderen Kontext statt, wir werden euch das verlinken. Ist in dem Sinne aber interessant, weil er da etwas sagt, was er vielleicht so nie direkt sagen würde. Aktuelle Zahlen der Bundesbank wiederum zeigen Folgendes. In diesem Zeitraum, also explizit 2022, ist die Industrieproduktion von energieintensiven Unternehmen um 15% zurückgegangen. Und der Trend hielt dann an in 2023 und kumuliert sich auf -20%. Warum? Also ziemlich klar, der Energiestrompreis ist auch heute noch merklich höher als Ende 2021. Im Juni diesen Jahres lag der genau 27% höher. Also das ist schon eine wahnsinnige Zahl, wenn du das aus Produktionssicht siehst. Derweil sehen wir nicht nur steigende Direktinvestitionen deutscher Unternehmen ins Ausland. Ja, das ist ein lang anhaltender Trend, der im Sinne der Globalisierung jetzt auch nicht verdächtig ist, sondern eher normal. Ja, vor allem, weil wir ja ein exportorientiertes Land sind. Die Bundesbank weist aber darauf hin, dass zwischen 2020 und 2022 die Bestände des Beteiligungskapitals deutscher Unternehmen in den USA besonders stark angestiegen sind. Und das wiederum ist vielleicht ein Hinweis auf Produktionsverlagerung. Sie wollen sich da nicht ganz klar zu äußern, aber natürlich ist es das, weil das Ganze wurde ja auch dadurch befördert. Also wir haben einmal die Energiepreise in Deutschland, die zu hoch sind, und wir haben dann aber auch in den USA eine Kombination aus Fördermaßnahmen für Transformation im Einklang mit heimischer Produktion. Ja, also dieser Inflation Reduction Act, der hat auch ganz klar Anreize gesetzt, in die USA zu investieren. Und das wird ja nun seit über einem Jahr auch ausgerollt. In China wiederum hat die deutsche Wirtschaft ihre Gewinne reinvestiert. Also im Gegensatz zu anderen Ländern oder Industrien anderer Länder wurden die Gewinne nicht aus China rausgeholt, sondern weitestgehend reinvestiert. Und dadurch sind die Investitionen ebenfalls angestiegen. Ob das jetzt in der Zukunft noch so sein wird, ich denke da gerade an die Automobilbranche, die auch hier wieder besonders aktiv war, das wage ich mal zu bezweifeln. Und nicht zuletzt auch, weil die sich wahrscheinlich eher schwer tun dürften, noch Gewinne zu erzielen. Und wenn, dann dürften die nicht sehr hoch sein. Das Wachstum in 2022, was wir da hatten, also diese 1,4%, das war damals schon recht schnell klar. Das ist noch ein nachgelagerter statistischer Effekt aus dem Vorjahr, der da reinwirkt. Also da muss man sagen, da gab es eher eine Nachfrageschwäche, die sich dann weiter ausgebreitet hat. Und seit 2023 ist das auch spür- und sichtbar. Ne? Also die deutsche Wirtschaft kämpft explizit mit einer Nachfrageschwäche, die sich aus dem Inneren wie auch dem Äußeren zusammensetzt. Nachfrageschwäche im Inneren, da kann man ganz klar sagen, das ist die Folge der Reallohnverluste und negativer Wirtschaftslage, wie oben gezeichnet. Also die Leute investieren nicht, wenn sie weniger Geld im Geldbeutel haben. Ja, da geht niemand her und baut ein Haus so schnell. Da geht niemand her und kauft sich einen großen Fernseher, sondern da guckt man, wo man das Geld reinsteckt. Da wird der Urlaub kleiner und so weiter und so fort. Also jetzt sind wir gerade in der Situation, wo wir sehen, das Fachkräftehorten der Unternehmen findet auch so langsam sein Ende, eben weil sich die wirtschaftliche Lage nicht verbessert. Das heißt, wir hatten jetzt eine Situation, in der viele Menschen einen Arbeitsplatz erhalten bekommen haben, weil die Unternehmen gesagt haben, ja, wir brauchen die Fachkräfte hinten raus. Aber da wir jetzt so in diesen Schmerzbereich bei den Unternehmen reingeraten, gibt es jetzt auch die ersten Entlassungen. Und auch dadurch wird die Unsicherheit nur noch größer werden. Was die Nachfrageschwäche bezüglich des Äußeren betrifft, ist es natürlich wie immer etwas komplizierter. Also die Industrie hat höhere Kosten bei der Produktion und tut sich damit schlichtweg schwer im Wettbewerb. Ja, also das wissen wir, wenn du ein Drittel teurer bist als andere zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, keine reale Zahl, dann verkaufst du dein Produkt selbst dann, wenn es besser sein sollte, schwerer als andere. Zugleich gibt es aber nebst diesen höheren Produktionskosten dann noch diesen Druck aus China, wo mit Überproduktion und extrem niedrigen Preisen auf den Märkten agiert wird, vor allem auf den Weltmärkten. Und da merkt man dann beispielsweise in der Chemiebranche, dass kein deutsches Unternehmen ist bei Basischemie irgendwie noch wirklich in der Lage, preisig mitzuhalten, sondern das wird aus China heraus dominiert. Da kannst du ja im Grunde nichts mehr gewinnen. Außer eben, du machst Zölle, ne, und verteuerst das für deinen Markt. Das wäre dann die EU. Da sehen wir aber aktuell noch nichts. Und das alles findet dann noch zusätzlich in einem Rahmen statt, in dem China selbst in der Wirtschaftskrise steckt, wo China also selbst mit einer schwachen Nachfrage gegenüber den Weltmärkten agiert. Aus den USA heraus läuft es im Grunde super. Die USA haben einen hohen Anteil an Nachfrage gegenüber Deutschland. Da haben wir eher die Ängste, dass dann demnächst, wenn Donald Trump als Präsident gewählt werden sollte, irgendein Zollkrieg losbricht, Handelskrieg, wo man dann sich gegenseitig Zölle auferlegt und das wiederum den Handel schwächt. Also dass Teile dieser Nachfrage dann auch wieder wegfallen werden. Im Grunde keine gute Ausgangssituation. Man sagt die Bundesregierung, woran es liegt. Also da gibt es ja die Prognose und da heißt es dann, Grund für die derzeitige Schwächephase sind der Projektion zufolge strukturelle Faktoren und konjunkturelle Effekte wie die anhaltend schwache Nachfrage aus dem In- und Ausland, aber auch die weiterhin restriktiv wirkende Geldpolitik. Positiv sind schon jetzt die sinkende Inflation und deutlich gestiegene Realeinkommen. Die damit zu erwartende Belebung des Konsums dürfte zu Jahresbeginn 2025 zusammen mit einer steigenden Nachfrage aus dem Ausland und mehr Investitionstätigkeit zu einer Erholung der Konjunktur führen. Nun könnte man meinen, dass die Bundesregierung die Lage im Grunde gut erkannt hat. Die Inflation ist zwar runter, die Zinsen aber noch nicht so richtig. Das geht jetzt erst los, weil die EZB ist ja mal zu spät und hinten dran. Und das alles lastet auf der Wirtschaft. Gut, einverstanden. Da die Realeinkommen wieder steigen in 2024 und 2025 sicherlich auch nochmal, wird auch der Konsum steigen. Hier waren die Prognosen schon für 2024 sehr optimistisch beim Konsum. Also ich war da immer sehr skeptisch und ich sehe das nicht als gesetzt an. Also wenn wir eine Situation haben, in der die Leute das Gefühl haben, Arbeitsplatz ist nicht mehr so sicher, ich habe jetzt ein bisschen mehr Geld auf dem Konto am Monatsende, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann werden die das Geld sparen. Und das ist ein Problem. Also da wird dann niemand das Geld mit vollen Händen rauswerfen. Hier bin ich nicht so ganz der Meinung der Bundesregierung. Dafür bräuchte es positive wirtschaftliche Signale. Bis auf ein paar Basiseffekte würde ich mir da nicht viel erwarten. So, für die Nachfrage aus dem Ausland, ich habe es ja im Grunde schon gesagt, da kommt ja nur China in Frage. Also das Wachstum in den USA wird jetzt nicht weiter so glühen wie gerade. Gerade dann nicht, wenn Zollkriege und Handelskriege losgebrochen werden. So, und dann hast du also China und ich weiß nicht, vielleicht eine Frage, die wir erst nach der US-Wahl beantworten wollen. Aber China macht jetzt seine Reformen, beginnt damit, haben wir ja gezeichnet letzte Folge. Also da kann man sich schon Wachstumsimpulse erhoffen. Inwieweit die dann aber ihre Lager erstmal abbauen müssen und dann trotzdem weiter die Preise senken und das auf der deutschen Wirtschaft landet, das ist dann sicherlich ein eher negativer Punkt, der dem gegenübersteht. Aber kommen wir mal zum Eigentlichen. Selbst wenn das alles so halbwegs läuft, wie die Bundesregierung sich das vorstellt, aktuell fehlt ja einer der Hauptwachstumstreiber, der Staat. Denn der spart. Also statt die Wirtschaft zu stützen und seine Transformation und Restauration der Infrastruktur voranzutreiben, beharrt man auf dieser Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form. Dann hast du irgendwie so eine Bundesregierung, deren Fähigkeit zur Zusammenarbeit jetzt auch nicht so ausgeprägt ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also mal so ein Beispiel, nächsten Dienstag hat die SPD zu einem Wirtschaftsgipfel ausgerufen und den anderen beiden Parteien nicht Bescheid gesagt. Die FDP hat ebenfalls zum Wirtschaftsgipfel eingeladen, auch am Dienstag, hat auch die anderen nicht informiert und der Habeck hat irgendwie kurz zuvor Investitionsvorschläge gemacht, über die ja auch niemand informiert hat. Also das ist jetzt schon Wahlkampf im Grunde. Und deswegen geht auch niemand mehr davon aus, dass diese Regierung lange bestehen bleibt. Aber ja, also Koalitionsfähigkeit sieht jedenfalls anders aus. Und das, was der Habeck da vorgeschlagen hat, um das nochmal vielleicht auf einen Punkt zu bringen, wir wollen das jetzt nicht vertiefen, aber das signalisiert eher Koalitionsfähigkeit gegenüber der Union. Also statt zu Werke zu schreiten, betont man seitens der Bundesregierung diese strukturellen Faktoren. Und was sind so strukturelle Faktoren? Bürokratieabbau zum Beispiel. Ja, also wir haben viel zu viel Bürokratie. Da wird dann plötzlich ein Lieferkettengesetz thematisiert, das es ja eigentlich schon gibt in Deutschland, das dann seitens der EU nochmal verbessert wird. Und das soll jetzt plötzlich ausgesetzt werden, bis die EU-Regelungen dann in Kraft treten. Und ja, wer fordert sowas? Das sind die Wirtschaftsverbände, die Unternehmen selber eher nicht. Also die haben die Maßnahmen ja schon finanziert und eingeführt. Die sollen das jetzt irgendwie alles wieder nicht mehr machen müssen. Das ist alles sehr verwirrend. Das andere Ding ist, dass so ein Lieferkettengesetz bei der deutschen Wirtschaft eher beliebt ist, weil es halt Regeln für alle schafft. Das muss dann natürlich auch dann durchgesetzt werden, aber du hast zumindest die Möglichkeit zu sagen, oh, da ist da der Chinese da aus der Region so und so. Das ist schon ein bisschen zweifelhaft, dass der sich ans Lieferkettengesetz hält. Ja, wenn du mehr Informationen hast, kannst du auch mehr Informationen weitergeben und dann entsprechend auch Konkurrenten dir vom Leibe halten. Also es ist auch ein Schutz der Wirtschaft, der dann in Deutschland stattfinden würde. Aber gut, dann haben wir noch so Sachen wie so Aufbewahrungsfristen sollen verkürzt werden. Ne? Was hat zur Folge, dass Betrug schneller nicht mehr nachweisbar ist, weil Akten eher vernichtet werden können, spart aber irgendwie ein paar Euro bei den Unternehmen. Ich weiß nicht, wie viel. Also mir wäre nicht bekannt, dass das der große Wachstumshemmer ist. Im Grunde kannst du sagen, weniger Verantwortung in Sachen Kriminalität, weil ja, es schneller weg ist, die Akte. Das heißt, der Staat hat weniger Möglichkeiten, beispielsweise Steuerbetrug nachzuverfolgen. Und da würde man ja eher sagen, das sind ja auch potenzielle Einnahmen, die dem Staat da verloren gehen, weil ich denke, der braucht Geld. Was dann überhaupt nicht in diesen ganzen Ideen zu finden ist, das sind so Sachen wie Digitalisierung der Verwaltung. Da gibt es ja irgendwelche Digitalisierungskongresse für die Verwaltung, da steht dann da der Wissing und erzählt irgendwas und seit Jahren geht es nicht voran. Nichts, keins der Ziele erreicht. Und dabei wäre das ja so eine wirklich tiefhängende Frucht, wo du sagen kannst, greif zu, mach es. Das hilft allen, den Unternehmen, den Bürgern und es entlastet die eigene Verwaltung. Spart man vielleicht nicht viel Arbeitsplätze dadurch, aber man kann die frei werdenden Kräfte für andere Sachen verwenden, wie zum Beispiel Baugenehmigungen mal schneller abarbeiten. Und so weiter. Also versteht doch kein Mensch, warum das nicht erfolgt. So stattdessen sucht man aber dann wieder so Kürzungen, die nur durch verwaltungstechnischen Mehraufwand zu erreichen sind. Also zum Beispiel irgendwelche Gruppierungen, die eine Maßnahme beim Bürgergeld nicht erhalten sollen. Ja, dann führt man irgendwelche Bezahlkarten für Flüchtlinge ein. Dann gibt es erstmal einen riesigen rechtlichen Streit, der dann über die Gerichte ausgefochten wird. Dann wird das teilweise wieder verboten, nur unter bestimmten Bedingungen. Da muss dann die Verwaltung nachschärfen, hat wieder mehr zu tun. Gerichte kümmern sich nicht um die wesentlichen Dinge und so weiter. Also ist doch alles Blödsinn. Aber so hemmt man auch die Wirtschaft. Und das ist eine explizite Entscheidung von Regierungen und Landesregierungen. Oder Hanna hat das ja mal sehr ausführlich erklärt, Grenzkontrollen. Da hast du eh zu wenig Personal und dann sollen die noch die Grenzen kontrollieren. Das machen sie, dann erzeugen sie Staus und führt nur dazu, dass irgendwie die Wirtschaftskraft geschmälert wird, dass Transport teurer wird, also auch Produkte teurer werden. Heizt die Inflation an, ja, auch wenn es nur wenig sein sollte. Aber in der Folge wird man dann nur feststellen, oh, wir haben da zu wenig Leute. Dann stehst du vor der Entscheidung, entweder du beschäftigst mehr Leute oder du lässt es einfach. So, wenn du dann sagst, ja, ich beschäftige mehr Leute, ja, dann gibt es mehr Kontrollen und dann wird dann noch mehr die Wirtschaftskraft geschmälert, weil halt noch mehr kontrolliert wird. Also ist alles ein bisschen gaga, führt zu mehr Ausgaben, hilft niemandem weiter. So, dann hast du so wirtschaftsfördernde Ideen der Ampelkoalition, die eher so nice to have sind, aber marginal in ihrer Wirkung. Da ist überhaupt nichts Großes dabei. Und ständig erzählt man uns, dass noch nie so viele Ausgaben oder Investitionen durch eine Regierung getätigt wurden. Ja, nominal. Wenn man das inflationsbereinigt betrachtet, dann sieht es ganz anders aus. Da ist eine Null. Dass man uns dann noch irgendwie unsere Intelligenz beleidigt, indem man uns mit nominalen Zahlen bewirft und sagt, es gab doch noch nie so viel, was habt ihr denn? Das ist halt nicht nur schlechtes Marketing, sondern es heizt Politikverdrossenheit an. Und dann noch so eine Maßnahmen, wie dass man Sanktionen gegenüber Russland verhindert und Belarus, damit die deutsche Wirtschaft irgendwie noch ein paar Luxusautos darüber karren kann, was dann irgendwie 0,0005% Wachstum oder sowas erzeugt, weil man das halt auch noch mitnehmen muss. Auch Blödsinn. Schwächt unsere eigene Position gegenüber den Russen in diesem Krieg und bringt uns auch nicht wirklich viel Geld. Das ist so alles Mikromanagement. Und nicht mal in dem kann man sich auf eine klare Linie einigen. So, und die Folge ist nun, dass wir in Deutschland Wachstum verlieren. Und es meint, dass sich unsere BIP-Basis verringert. Also dieses Wachstum, was wir nicht erzeugen, weil die Regierung nicht handelt, wird ungefähr so auf 4% geschätzt. Und kumulativ über die Jahre hinweg wird es dann natürlich mehr, weil wir von niedrigerer Basis aus operieren. Also kurz gesagt, die Bundesregierung tut aus meiner Sicht aktuell sehr viel dafür, dass die Wirtschaft in Deutschland dauerhaft schlechter dasteht, als es sein müsste. Und wir können uns immer über einzelne Maßnahmen streiten, aber im Gesamtblick ist es halt verheerend. So, und dann ist ja nun die Frage, was könnte, müsste, sollte der Staat denn nun eigentlich tun? Die grobe Antwort ist wie immer recht simpel. Wir stehen vor einem Berg an Herausforderungen. Wir müssen jetzt erstmal definieren, was für Deutschland wichtig ist und wo wir anpacken müssen, wo der Staat helfen kann und wo er es vielleicht aber auch einfach nicht tun sollte. So, und da wird es dann kompliziert.
Und kleiner Hinweis, es sind nicht Flugtaxis.
Ja, die wurden ja jetzt auch nicht weiterfinanziert, die Flugtaxis, auch wenn Olaf Scholz sich noch höchstpersönlich dafür eingesetzt hat. Ich glaube, dass es dafür einen Markt gibt, aber es ist kein riesengroßer, sagen wir es mal so. Und es gibt weltweit, ich glaube, die letzte Zahl, die ich da mal hatte, über 130 Firmen, die an diesen Flugtaxis arbeiten. Also wie gut dann der Anbieter gewesen wäre, wenn er jetzt schon viel zu viel Geld verballert hat, ist ja dann auch nochmal eine Frage. Jedenfalls aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe den Eindruck, diese Ampelkoalition, die war so ein bisschen darauf gebaut, im Denken eines Wünsch dir was. Die fußte auf der Annahme, dass genau das Geld da ist, das man braucht und dass man mit diesem Geld jeglichen politischen Streit überdecken könne. Und das hat dazu geführt, dass jeder so seine Lieblingsprojekte bekommen hat und das dann als Politik bezeichnet wurde, aber eben nicht die politischen Fragen dahinter gelöst wurden. Jetzt kann man sie auch nicht mehr auflösen, wie wir sehen, und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Also es musste im Grunde zu keinem Zeitpunkt vor Februar 2022 und insbesondere vor dem Bundesverfassungsurteil 2023 wirklich Politik ausverhandelt werden. Also das heißt im Grunde, dass es nun wirklich super kompliziert wird. Ne? Denn auch wenn wir die Schuldenbremse reformieren, die uns aktuell an allem hindert, werden wir über beschränkte Mittel verfügen. Das ist eine Tatsache. Es gab immer eine Schuldenbremse, es wird immer eine geben und es macht auch grundsätzlich Sinn. Es muss sie nur in sinnvoller Form geben, dass sie nicht das Wachstum hemmt. Die erste Frage, die ich da habe, ist im Grunde, worin ist Deutschland gut? Worin ist es stark? Was macht uns aus? Ja, also wie definieren wir uns als Land? Was ist unser Ding? Und ich komme da auf so ein paar Sachen. Das ist jetzt eine völlig unvollständige Liste, aber nur um mal darzustellen, wie man da herangehen müsste, wenn man so ein bisschen sinnvoll denkt. Weil darüber definiert sich, wie Subventionen verteilt werden. Und da würde ich sagen, als erstes, Deutschland liegt in der Mitte Europas. Das ist also ein Transitland. So, und Transitinfrastruktur ist entsprechend relevant. Das gilt gleichermaßen für den Personentransport. Ja, also die Bahn, die Autobahn, da muss alles funktionieren. Bröselbrücken sollte es nicht geben. In Städten hast du dann die S-Bahnen und so weiter. Und man muss auch Lösungen fürs Land finden bei all dem. Dass die Automobilbranche extrem wichtig für unser Land ist, ist ja auch klar. Das ist eine der bestimmtsten Industrien, die wir haben. Auch da muss man sich dann fragen, wo man ansetzt. Also wir können nicht den Aufbau einer Elektroauto-Infrastruktur, einer Wasserstoff-Tankstellen-Infrastruktur und den subventionierten Erhalt von Öltankstellen finanzieren. Ja, wir können nicht finanzieren Technologieoffenheit. Wir müssen uns fokussieren. Und da deutet nun mal alles bei Auto auf Elektro hin. Selbst bei Lastern, wo man noch so ein bisschen mehr streiten kann, deutet alles auf Elektro hin. Also die Fokussierung ist extrem wichtig. Und dass das nun ausgerechnet die Ordos bei den Ökonomen nicht verstehen wollen, die dann immer alles haben wollen, ja, im Sinne ihrer Technologieoffenheit, da muss ich einfach sagen, das wirkt auf mich eher wie Lobbying statt wie gute ökonomische Arbeit. Wenn der Markt eine Lücke für Verbrenner findet, dann kann er die nutzen. Überhaupt kein Problem. Der Staat muss da überhaupt nicht sagen, ab 2030 gibt es keine Verbrenner mehr. Was der tun muss, ist die Infrastruktur für die Elektros schaffen. Und ab einer gewissen kritischen Masse wird sich alles andere von selbst erlegen. Das heißt, die Hauptaufgabe ist es, die kritische Masse an Elektroautos zu erzeugen und diesen Markt entstehen zu lassen. Da brauchen wir uns nicht darüber streiten, was ab welchem Jahr verboten wird. Wir wissen alle, wenn eine neue Technologie ausgerollt wird und sie eine gewisse kritische Masse erreicht hat, dann beschleunigt sie sich so dermaßen, dass sie über allen Projektionen liegt. Das heißt, da muss die Politik nicht eingreifen. Sie muss da eingreifen, wo die Entstehung beginnt. Dann beim Auto, ne, also hinter den großen Autokonzernen, steht ja ein Wust an Zulieferern. Ja, also einige werden Probleme bekommen, das wissen wir jetzt schon. Aber vor allen Dingen die, die nichts bauen, was du in irgendeinem Elektroauto brauchst. Da gibt es einen Haufen Firmen, die Zeugs verkaufen, da brauchst du in einem Elektroauto nicht. So, und die haben jetzt alle ein Problem. So, was wir in China aber auch sehen ist, und wir sehen das in China, weil die da mit den Elektroautos schon wesentlich weiter sind als wir, ist, dass Elektrifizierung in einem Auto auch ganz andere Möglichkeiten anbietet. Dumme Beispiele, ja? LEDs an Rädern, die den Reifendruck anzeigen. Ausfahrbare Dinger, die irgendwelche Sachen ermöglichen. Entertainment-Systeme, Komfort-Applikationen ohne Ende. Das ist alles möglich mit der Elektrifizierung. Und dass wir nicht in der Lage sind, das zu denken für unsere Autos und auch umzusetzen. Das ist eine Katastrophe. Wir denken Autos immer nur vom Autofahren. Das muss gut in der Kurve liegen. Und das Sonderbare an der ganzen Sache ist, dass man ja in Deutschland immer das Auto so als erweitertes Wohnzimmer betrachtet hat. Und genau das wird jetzt nicht umgesetzt von den Konzernen. Da müssen die aber hin. Ja, und da gibt es jetzt noch viel mehr als das, was ich genannt habe, aber nur um mal so ein Beispiel zu geben, was mindestens fehlt. Und wenn man drüber nachdenkt und dann ein Profi ist, wird man noch viel mehr finden, was da alles möglich sein könnte. Jedenfalls stellt sich ja für den Staat, und darum geht es uns ja, die Frage, was ist befördernswert? Und der Staat macht sehr oft den Vorteil, dass er an die großen Konzerne denkt. Der denkt, ich mache da irgendwas für VW und dann wird das schon. Das trüppelt dann da irgendwo so darunter. Aber so funktioniert das nicht. Sondern die Frage ist, welche Subbranchen in einer großen Branche sind relevant? Wo ist etwas, was wir gut können, was wir weiter tun sollten, wo aber eine Transformation stattfindet und wo können wir diese Transformation sehr gut befördern? Teilweise mit sehr wenig Mitteleinsatz. Ja, den großen Konzern musste immer einen Haufen Zeugs geben. Also diese Intel-Fabrik in Dresden, das ist ja da ein Wunderbeispiel. 10 Milliarden. Dabei kannst du mit 10 Milliarden sehr viele kleine Firmen befördern, die sehr wichtige Dinge herstellen, die gebraucht werden, die auch in Zukunft gebraucht werden und die dann auch neue Ideen umsetzen können. Also da müsste man viel tiefer rein und nicht immer nur in diesen großen Dingen denken. Diese Kleinförderung, das sehe ich eigentlich nirgendwo. So, dann gibt es einen Link der Autoindustrie zu einer anderen Industrie. Da benötigen wir auch durch Modernisierung und Erweiterung einen Schub. Und das ist die Rüstungsindustrie. Also nicht nur, dass wir die Bundeswehr aufrüsten müssen, sondern die Rüstungsindustrie hat sehr starke Links wiederum zur Autoindustrie. Ja, wegen den ganzen Sensoren, dem ganzen Blödsinn. Das ist harmonisch miteinander verwoben. Wenn wir einen Rückschritt in der deutschen Autoindustrie haben, haben wir sofort ein Zuliefererproblem für unsere Rüstungsindustrie. Da wird recht wenig drüber geredet, aber es hat halt auch einen Grund, warum manch Rüstungskonzern ein Automobilzulieferer ist. Das sind für mich wirklich so sehr offensichtliche Dinge. Und an der Stelle müssen wir uns dann halt, ich habe ja gerade eben schon mal die Chipfabrik da reingebracht von Intel, da müssen wir uns halt fragen, was brauchen wir? Brauchen wir wirklich die Cutting-Edge-Chips von Intel? Ist es das, was wir brauchen, oder brauchen wir nicht ganz andere Sachen, weil wir das ohnehin schon tun und verbessern können in der Zukunft? Mir fehlt da schon die Fragestellung und entsprechend auch die Antworten. Ich bin aber definitiv der Meinung, dass wir nicht immer nur in diesen teuren Subventionen denken sollten. Und man sieht auch, dass das so nicht funktioniert. Bei Intel gibt es jetzt Probleme, bei ZF gibt es Probleme, Northvolt gibt es Probleme. Also da braucht man auch mal einen Plan darüber hinaus, wie man etwas fördert, wenn es wirtschaftliche Probleme gibt. Und ihr seht ja, hier greifen die Dinge ineinander. Wir haben die wirtschaftlichen Probleme, in der Folge haben die Unternehmen Probleme. So, der Staat müsste jetzt sagen, naja, wie schieben wir die Wirtschaft an? Tut er aber nicht. Und dann brechen ihm auch noch die großen Förderprojekte dadurch weg. Das sind ja nicht übersehbare Zusammenhänge, über die wir hier reden. So, und unsere Stärke als Deutschland war eigentlich immer die Nische und die Qualität. Und ich denke, darauf müssen wir uns auch konzentrieren. Und ich finde auch gerade Dresden ist ein schönes Beispiel dafür, weil da ja etwas entstanden ist, was halt auch ohne diese Cutting-Edge-Chips von Intel möglich war. Und auch darauf könnte man sich konzentrieren wollen. Wie gesagt, alles nur Fragen. Natürlich kann man auch sagen, wir brauchen unbedingt Intel. Das muss man dann halt auch politisch besser begründen, als man es bisher getan hat. Anderes Feld, ich weiß, wir sind hier etwas länger, aber wir kommen so langsam zum Ende. Anderes Feld, das bereits ins Wasser gefallen ist, ist die Stromerzeugung. Also wir haben hier im Podcast schon sehr früh davor gewarnt, dass in der von uns gestalteten Transformation vor allen Dingen Preisschwankungen zu erwarten sind. Und da war uns auch nicht klar, dass es einen Ukraine-Krieg geben wird und sonst noch was. Aber uns war völlig klar, dass wenn wir anfangen, den Ölkonzernen zu erzählen, die sollen aufhören, Öl zu bohren und gleichzeitig eine Transformation machen sollen, dass das nicht zusammenpasst. Du brauchst ja trotzdem erstmal preiswertes Öl. So erzeugst du halt unnötig Schwankungen. Und unsere Idee damals war zu sagen, ja, ist zwar hart, aber dann muss man halt erstmal in Versorgungssicherheit denken und dann langfristige Verträge machen, wo man am Ende vielleicht zu viel bezahlt, dann aber mal was nicht abnimmt. Ist natürlich nicht erfolgt und das konnte man auch weiterdenken für andere Felder, ne? Öl, Gas, das sind ja alles im Grunde gleiche Probleme. Hätte man Atomkraftwerke abschalten müssen, ja, die Entscheidung ist vor ein paar Jahren gefallen, jetzt ist es vielleicht wieder zu teuer. Ne? Aber man hätte das Ganze halt ziemlich rund sehr viel früher denken müssen. In China hat man es im Grunde richtig gemacht. Ne? Die haben gesagt, Versorgungssicherheit ist uns wichtig, das ist das A und O. Und erst danach alles andere. Was aber nicht heißt, dass wir das alles andere, und das ist ja die deutsche Angst, dann ewig hinauszögern. Sondern sie haben gesagt, wir machen ein paar Kohleminen auf, wir fördern wieder mehr Kohle, wir bauen auch noch ein paar Kraftwerke, wir haben dann da zu viel Kohlestrom, aber uns egal, wir pushen gleichzeitig für die Erneuerbaren. Es wird massiv zugebaut in China. Das ist ein Fakt. 90% der Erneuerbaren, die dieses Jahr zugebaut werden, werden in China zugebaut. Das ist eine Hammerzahl, ja, auch wenn du das mal im wirtschaftlichen Vergleich siehst. Da sieht man, das geht alles und das führt auch zu was. Und man müsste halt überlegen, wie man es am besten macht. Und ich habe das hier nie gesehen und jetzt stehen wir halt da und haben unsere Energiekrise. Und dann können wir uns drüber streiten, woran das liegt. Die Frage ist jetzt, wie wir es auflösen. So, und auflösen tun wir es zum Beispiel so, dass wir jetzt wieder hergehen und sagen, naja, dann braucht es halt eine Subvention für den Energiestrompreis. Einfach damit Industrie in Deutschland erhalten bleibt, die uns vielleicht wichtig ist. Da muss man dann offen drüber reden und sagen, okay, dann machen wir das, kostet halt Geld. Das alles, wie gesagt, eine sehr unvollständige Liste. Ich sehe das mehr so als initiale Ideengebung, weil wir müssen ja auch mal aus diesem Ding rauskommen, dass alles blöd ist. Es ist alles blöd, aber irgendwo müssen wir ja auch weiterkommen. Und ich glaube, wir wissen alle, mit der Regierung, die wir jetzt haben, wird das nicht passieren. Aber der Kampf geht ja erst richtig los, wenn eine neue Regierung drankommt, die dann höchstwahrscheinlich von der CDU geführt ist. Und wo dann auch vielleicht viele Ideen sind, die wir alle nicht mögen werden. Und ich habe aber auch, das will ich gleich dazu sagen, nicht das Gefühl, dass die CDU da irgendwie besser aufgestellt ist. Die diskutieren so viel über irgendwelche Kürzungen für Bürgergeldempfänger, mit denen man alles Mögliche finanzieren will, dass ich keine Ahnung habe, wie die das alles finanzieren wollen, was die da machen. Also das halte ich für absolut unseriös, was da getan wird aktuell. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in das Ganze reinspielt, ich habe das Gefühl und ich verstehe es, warum das schwierig ist für Politik, aber wir müssten uns halt europäisch koordinieren. Deutschland muss nicht alles machen können. Also mal ein Beispiel, war das eine gute Idee, dass wir in Deutschland geglaubt haben, als Hochpreisland, als Hochlohnland, dass wir diejenigen sein müssen, die in Europa die Solarzellen herstellen? Also das war doch klar, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Das hätte vielleicht ein anderes Land besser gekonnt und eine größere Chance gegenüber China gehabt. Und dann hätte man sich auch fragen müssen, wie man so ein Land dann unterstützt und wie man so einen Markt dann auch absichert. Und das ist aber auch alles nicht erfolgt. Also ich glaube, dass wir so ein paar Glaubensfragen vor uns haben, die eine neue Regierung wird beantworten müssen. Und die Grundlage dafür ist, wie fördert man Investitionen in die Branchen, die wir brauchen? Nicht die große Gießkanne, sondern sehr gezielt, weil wir haben nicht ewig viel Geld. Und da werden einige Lieblingsprojekte von einigen Leuten gekickt werden müssen. Und das wird jetzt der große Kampf sein. So, und dann auch die Frage, wie man das macht. Ne? Also die FDP würde sagen, zum Beispiel, nur um so eine Idee zu geben, FDP würde sagen, Steuern runter. Hat erst letztens wieder einer geschrieben. Alle Steuern runter. Da bevorzugt man aber Unternehmen, die bereits Gewinne erzielen. Ne? Also weder ein Start-up noch irgendwie ein Unternehmen, was wirklich in der Transformation ist, würde davon profitieren. Weil wenn du in der Transformation bist, dann hast du potenziell eher weniger Geld zur Verfügung, weniger Gewinne. Da brechen dir Märkte weg, da musst du umbauen, ne? Also das funktioniert nicht so. Aber ein großer Konzern, der würde dann darstellen, oh, Steuern runter, super, habe ich ja mehr Geld, ja, kann ich mehr Dividenden ausschütten. Ist das Ziel? Ja, eher nicht, sondern es soll ja eine Steuerungswirkung haben. Also man müsste schon dafür sorgen, und ich sage das mal wirklich wertfrei, dass es irgendwie eine Bindung einer Maßnahme an ein Thema gibt, um dann eben eine Steuerungswirkung zu erzielen. Anders kann Politik nicht funktionieren. Und dafür braucht es halt die grundsätzliche Überlegung, was wollen wir überhaupt, in welcher Form und was brauchen wir. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Politik darauf wirklich aktuell vorbereitet ist. Ich sehe das nirgends. Aber genau das sind die Fragen, die sich stellen werden.
So, das war jetzt ein wirklicher Rundumschlag.
Also mehr will ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen.
Ich glaube, mehr gibt es da jetzt auch wirklich nicht mehr zu sagen im Moment.
Wenn du dann auch nichts mehr dazu zu sagen hast, nee, dann können wir nochmal kurz in den Gesellschaftsteil reingehen. Wir haben eine kleine Verzögerung, wir beide. Also nicht wundern, wenn ich dir reinquatsch. Dann hast du einen Pick?
Ich habe zwar nicht über die USA geredet, aber es gibt andere Leute, die über die USA reden. Ich picke den Podcast Okay America, der ist von Zeit Online. Er ist ein deutschsprachiger Podcast. Der kommt einmal wöchentlich und beschäftigt sich mit US-Politik. Und ich finde den sehr angenehm zu hören. Die haben eine sehr unaufgeregte Art. Ich hatte ja vor einigen Wochen schon mal den PodSafe America gepickt, damals mit dem Hinweis, dass man den mit bisschen Vorsicht genießen muss, weil die Podcaster dort alle sehr demokratennah sind und sich teilweise auch mit Kritik an den demokratischen, also jetzt gerade eben an den Kandidaten, teilweise auch schwer tun. Da ist so ein deutscher Podcast dann doch ein wenig neutraler und finde ich, kann man auch dann, wenn man sich allgemein mit US-Politik ein bisschen beschäftigen möchte, auch nach der Wahl, kann man den sich sehr gut anhören, da kriegt man ein gutes, breites Bild.
Gesellschaftszeit, kurz und knapp, sind wir so am Ende unserer Weisheit und damit auch am Ende unserer Folge. Dann www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles weitere. Hinterlasst uns gerne Kommentare im Reddit, Mastodon, Twitter, noch X. Ne? Ja, das war es ja schon, die drei. Also, euch eine schöne Zeit, bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen. Der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.